ist der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Mein Name ist Isabel Grunack-Walz. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Reinhard Friedrich, der Leiter des Europäischen Bogeninstitutes. Dies ist der dritte von drei Teilen zur Entwicklung der Bogen vom Frühmittelalter bis zur Renaissance. Ja, vom hohen Mittelalter ins Spätmittelalter. Was tut sich denn da bei den Bogen?
Bogen sind natürlich immer auch eine Reaktion auf die Weiterentwicklung von Waffen. Und im Laufe des 14. und vor allem 15. Jahrhunderts kommen ja dann mit den Feuerwaffen neue Elemente in die Angriffsvorbereitungen. Und man versucht jetzt eben, den Feind es möglichst gar nicht allzu nah an die Burg herankommen zu lassen. Man baut also eine, um die Burg herum eine Zwingeranlage, die im Grunde mögliche Angreifer auf Distanz hält und die auch Angreifer kanalisiert. Deshalb Zwinger, weil man doch verschiedene Segmente hat, die nochmal durch Quermauern abgeteilt wurden, um mögliche Angreifer dann in bestimmte Teile des Gebäudes eben einzuzwängen.
Ja, das ist ja ein wirklich interessantes Wort, Zwinger. Ja. Wir kennen das heutzutage aus der Hundehaltung. Aber es ist tatsächlich damals ein System von Mauern und Ringmauern gewesen. Ist das richtig?
Es war quasi ein zweiter Wall. Man muss sich das so vorstellen, dass die Burg selber hat natürlich eine erste Ringmauer, in der Regel dann aus der Stauferzeit, also im 12., 13. Jahrhundert. Und dann baut man später um diese Burg noch eine weitere Mauer herum, mit Halbschalentürmen, die also so ein bisschen vor die Mauer vorspringen, aus denen man dann auch schießen konnte, um eben den möglichen Angreifer weiter von der eigentlichen Kernburg entfernt zu halten. Also quasi ein Zwiebelschalenprinzip. Die Burg dehnt sich immer weiter aus und bekommt eine neue Umfassung gewissermaßen. Ja.
Und in diesen Zwischenräumen, gab es da irgendetwas? Gab es da Wasser oder war das einfach ein Graben? Wurde da etwas angebaut? Oder?
Nein, angebaut wurde da nichts. Es wurde ja nach Möglichkeit freigehalten. Die wenigsten haben auch einen Wassergraben gehabt. Das war einfach nur ein zweiter Befestigungsring nach innen offen. Also das sind diese typischen Halbschalentürme, die nach vorne vorspringen, aber nach hinten offen sind, damit sie im Falle, dass ein Teil des Grabens erobert wird, sie nicht gegen die Burg selber genutzt werden konnten.
Also ein Schutz für die innere Anlage.
Ja, und ein zweiter äußerer Schutz für die eigentliche Kern.
Und da fällt mir ein weiteres Stichwort ein, was mich sehr, sehr begeistert und interessiert hat, als wir das erste Mal in einer der früheren Folgen verwendet haben. Das ist der Ausdruck Gebück, weil dieses Gebück ja auch die Burg geschützt hat. Und das war dann nochmal außen davor.
Also mit ein Gebück, eine finde ich auch sehr interessante Art, sich zu befestigen, indem man eben eine lebende Befestigung quasi errichtet in bestimmte Hainbuchen hat man der gerne genommen, die man in jungen Jahren herabgebogen hat und dadurch ein Geflecht ein fast undurchdringliches Geflecht, dazwischen dann noch Brombeeren gepflanzt, so dass dieses ein wirkliches Annäherungshindernis darstellte, was auch nicht abgebrannt werden konnte, ein natürliches. Das ist aber, um eine engere Burg zu schützen, natürlich dann doch zu riskant, also da hat man die Steinmauer natürlich bevorzugt, aber um im Vorfeld oder flankierend Dinge zu schützen, hat man auch gerne Gebücke angelegt, ja.
Das ist übrigens auch eine Sache, die auf Wanderungen interessant zu sehen ist, wenn man sich solchen Burganlagen nähert, dann kann man noch heute oft dieses Brombeer, dieses undurchdringliche Gebüsch und Brombeergeflecht entdecken und das sind bestimmt Überreste von diesen alten Anlagen.
Das gibt es durchaus noch, auch im Rheingau beispielsweise, da gibt es noch das Rheingauer Gebück, eine kilometerlange, ich glaube 40 Kilometer lange Gebückumfassung, die den Rheingau seinerzeit umfasst hat, wahrscheinlich im späten 12. Jahrhundert angelegt. Wir kennen die Berichte dann aus dem 14. bis 16. Jahrhundert, wahrscheinlich aber schon älter angelegt. Das ist so ein sehr schönes Beispiel, wie man ein größeres Gebiet durch ein Gebück schützen könnte. Oder hier im Viertälergebiet auf der anderen Rheinseite sind auch Gebücke nachgewiesen. Also das ist ein, oder auch einzelne Ortschaften wurden gern mit einem Wall umgeben und dann mit einem darauf gepflanzten Gebück befestigt. Das ist also in dieser Zeit eine sehr einfache, aber wirkungsvolle Art, sich zunächst mal einen gewissen Schutz zu schaffen. Auch vor wilden Tieren natürlich, aber eben auch für relativ undurchdringlich für größere Gruppen von Menschen. Und man konnte natürlich auch die Bewegung, also den Handelsverkehr kanalisieren, weil man konnte den Handel dann auf die Tore konzentrieren, die eben durch das Gebück, eine Durchlass durch das Gebück ermöglichten.
Hochinteressant, eine Art von Schutzwall aus Dornen und
In Bonn.
Gebüsch. Und
Genau.
tatsächlich hat diese Idee ja auch Eingang in unsere Märchen gefunden. Das Märchen Dornröschen, da gibt es ja auch diesen undurchdringlichen Dornenwall um das Schloss. Und ich glaube, das ist auf die Idee des Gebückes zurückzuführen.
Das ist durchaus möglich, ja.
Ja, im Spätmittelalter, was tut sich noch? Was ist sozusagen das Ende dieser Entwicklung der Bogen?
Naja, also damit ist natürlich schon die Befestigung mit diesem zweiten äußeren Wall oder Mauerring ist natürlich das Befestigungssystem dann schon weit ausgereizt. Ist natürlich auch recht teuer. Und einen dritten Wall hat man dann nicht mehr gebaut. Die Angriffswaffen werden nachher noch stärker. Es kommt zu gut befestigten oder zu gut wirkungsvoll einzusetzenden Kanonen. Da gibt es noch Beispiele, dass man dann Bastionen errichtet, um selber zurückschießen zu können. Burg Nannstein ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wo Franz von Sickingen ja selber sich befestigt hatte und dabei auch ums Leben kam, als sein neu errichtetes Befestigungswerk dann doch stark Schaden nimmt. Und damit geht dann auch so ein bisschen die Zeit der Burgen zu Ende, weil einfach die Angriffswaffen stärker werden. Es leitet dann über zu den Festungen. Man konzentriert sich also auf wenige Punkte, die man dann sehr stark festungsmäßig ausbaut. Wir kennen alle den Begriff die Vaubonschen Befestigung. Das sind groß angelegte Befestigungen, wo man auch dann selber eigene Batterien drin aufbaut, um zurückschießen zu können. Also das ist für eine kleine Burg nicht mehr leistbar. Da kommt dann einfach auch das Ende, allein schon auf wehrtechnischem Wege, auch das Ende der Burgen. Das Ende der Burgen ist natürlich sehr vielschichtig, aber das ist ein Element dazu.
Auch jetzt muss ich mich mal outen. Die Vaubonschen Befestigungen, die kenne ich gar nicht. Ich glaube, die müssen Sie mir erklären.
Ja, Vaubon war ein, also das ist natürlich schon etwas weiter, das sind ja schon im 16. und später 17. Jahrhundert. Man stellt also fest, dass man einfach einzelne Burgen nicht mehr schützen kann. Die Marksburg hier hat man auch versucht auszubauen, indem man noch einige Bastionen errichtet, das Scharfe Eck und das Pulvereck, aber im Grunde ist das nichts Wirkungsvolles mehr. Und die großen Befestigungen in Italien, die italienische Manier oder eben auch die französische, die der große Baumeister Vauban eben errichtet hat, das sind sehr symmetrische Anlagen, mit denen man auch vor allem Städte geschützt hat oder eben größere Befestigungen, die dann wirklich in einem eigenen System mit vorgelagerten dreieckigen Werken und Gegenwerken und Ravelins geschützt hat. Das ist also wirklich eine eigene Thematik, der festungsmäßige Ausbau von Anlagen. Und da steht aber Vauban als ein wichtiger Bauherr, der eben viele Dinge befestigt hat, steht quasi für diese Zeit.
Nach allem, was ich weiß, wurde ja auch das Leben auf der Burg dann weniger attraktiv als das Leben in der Stadt. Die Burgherren, die es sich leisten konnten, haben dann auch vorgezogen, ihre Wohnsitze anderswo aufzuschlagen.
Das ist natürlich nochmal ein großes Thema, die Umwälzung durch die Entstehung der Städte, die im 12. Jahrhundert beginnt, und dann im 13. und 14. Jahrhundert doch zu großen Umwälzungen führt. Ich selber habe mich mit einer Burg beschäftigt im Umfeld von Frankfurt, von der aufstrebenden Stadt Frankfurt, die Ende des 14. Jahrhunderts dann diese Burg in ihrem Umfeld zerstört. Umgekehrt haben Oder wir kennen ja nur die Berichte des Siegers, also der Stadt Frankfurt, die eben sagen, von dieser Burg aus sind unsere Kaufleute belästigt worden, das, was wir später als Raubrittertum bezeichnen. Das ist jedenfalls die Zeit, wo noch ein Gleichgewicht herrscht zwischen Rittern oder Burgen und den aufstrebenden Städten, der aber letztlich dann, die Städte dann aufgrund ihrer größeren Wirtschaftskraft letztlich zu ihren Gunsten entscheiden. Und viele Ritter, das ist richtig, Rittergeschlechter haben dann auf einmal Häuser in Städten, also gehen selber in die Städte hinein, weil sie da einfach, ja, weil die Städte einfach durch ihre Wirtschaftlichkeit dann doch den Burgen nachher überlegen sind. Aber das ist eine Entwicklung, die nicht von heute auf morgen ging, sondern die über mehrere Jahrhunderte vollzogen wurde.
Ja, und ein eigenes Thema. Wir haben eine eigene Folge von der Burg zum Schloss, wo wir das noch mal genauer betrachten werden. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke zur
Bitte.
Entwicklung der Burgen. Ja, ich kann auf unseren nächsten Podcast hinweisen von der Burg zum Schloss, wo wir uns genau mit dem nächsten Entwicklungsschritt dann oder genau damit beschäftigen, warum wurden eigentlich die Burgen auf einmal unattraktiver im Vergleich zu anderen Wohnformen. Das war der Podcast der Deutschen Burgenvereinigung. Isabel Grunack-Walz und mir gegenüber der Leiter des Europäischen Burgeninstitutes, Dr. Reinhard Friedrich. Dies ist der dritte von drei Teilen zur Entwicklung der Burgen vom Frühmittelalter bis zur Renaissance. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Deutschen Burgenvereinigung erfahren wollen oder sich für eine Mitgliedschaft in der Deutschen Burgenvereinigung interessieren, schauen Sie auf unsere Homepage www.deutsche-burgen.org. Alle Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns über Ihr Interesse.